Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und heute habe ich zu Gast Herrn Ralf Ruthardt. Herr Ralf Ruthardt, derjenige, der die Printausgabe der Eigentümlich frei kennt, hat vielleicht schon eine Rezension gelesen, ist der Autor des Buches Das laute Schweigen des Max Grund. Und darüber soll es heute gehen. Herzlich willkommen, Herr Ruthardt.
Ich danke sehr, Andreas, für die Einladung. Ich freue mich.
Vielleicht kommen wir direkt erstmal auf den Titel zu sprechen, das laute Schweigen des Max Grund. Wie kamen Sie auf den Titel? Was hat Sie bewegt dazu, das Buch zu schreiben? Und worum es geht, darauf kommen wir ja jetzt sicher während der Zeit.
Ja, vielleicht eine kleine Vorbemerkung und dann erschließt sich auch relativ schnell der Titel. Durch die Corona-Pandemie bin ich ein Stück weit gesellschaftspolitisch viel wacher geworden, als ich glaubte, es ohnehin zu sein. Bin dann im Kontext meiner Unternehmertätigkeit auf ein paar Zustände gestoßen, die mich veranlasst haben, Dinge zu hinterfragen. Und bin dann auch mal quer durch die Republik gereist, einige Monate lang, und habe viele, viele Gespräche geführt, ob das jetzt mit Leuten waren, die ein politisches Mandat haben, die in Parteien organisiert und engagiert sind, oder ob das Leute sind, die mir auf der Straße begegnet sind, Menschen, die im Journalismus tätig sind oder einfach Menschen wie du und ich. Und das Resultat daraus war dann, dass ich geradezu selbsttherapeutisch etwas zu Papier bringen musste. Daraus ist dann A, die Figur Max Grund entstanden, als fast schon ein Max Mustermann, wenn man so sagen möchte, ne, repräsentativ. Klar, auch ein paar autobiografische Züge finden sich wieder. Und zum anderen, ich war innerlich dann doch irgendwie in so einer Verfasstheit, dass man das eine oder andere als Frage oder auch als Ausrufezeichen laut rausrufen wollte, sich dann aber doch nicht so richtig getraut hat, ja. So. Und diesen Zwist, in dem ich mich selber da fühlte, aber auch den ich meinem Protagonisten dort auferlegt habe, der führte dann schlussendlich auch zum Titel Das laute Schweigen des Max Grund. Eigentlich sagen möchten, doch vielleicht oftmals den Mund halten oder nicht die geeignete Plattform zu finden, auf der man sich artikulieren kann.
Ich denke, das, was Sie angesprochen haben, das fühlen sehr, sehr viele Leute in Deutschland. Gerade wenn Sie die Pandemie-Maßnahmen ansprechen, da sind, denke ich, sehr, sehr viele Leute wach geworden. Vielleicht auch wacher, als sie sich vorher bereits gefühlt haben. Also nach dem Motto, ich hätte mir nie träumen lassen, dass so etwas passiert. Und ja, wie gesagt, diese Stimmung, die Sie gerade angesprochen haben, ich denke, die schwebt das ganze Buch über im Raum. Für das libertäre Zielpublikum, das ich hier auf meinem Kanal habe, will ich vielleicht den ein oder anderen, der der jetzt überlegt, ob er sich dieses Buch zulegt, kurz abholen. Es schweben haufenweise politische Fragen im Raum, nicht wahr? Und man denkt sich die ganze Zeit, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Und da denkt man sich bei absolut allem, was von morgens bis abends in Talkshows läuft, im Fernsehen, worüber gesprochen wird, hier werden nicht die richtigen Punkte angesprochen und ich sehe das anders. Das ist für mich so ein bisschen die Grundstimmung und darüber regt sich der Protagonist Max Grund die ganze Zeit auf und denkt sich so, ich habe ja eine gewisse Erfahrung, Lebenserfahrung und ich stecke hier in einer Situation drin, in der ich das Gefühl habe, ich bin von hinten bis vorne mit gar nichts mehr einverstanden, was ich höre. Ich höre Scheindebatten sozusagen, oder?
So kann man das absolut ausdrücken. Und wir haben ja auch, wenn man auf das Buch blickt, durchaus die Frage, weshalb schreibt der Unternehmer Ralf Ruthardt kein Sachbuch? Hätte auch ein Sachbuch schreiben können, weil das laute Schweigen des Max Grund quasi quer durch alle politischen Felder geht, von Migration über Energiewende bis hast du nicht gesehen. So. Und da vielleicht zwei Anmerkungen. Das eine ist, wer bin ich, dass ich die Wahrheit kenne? Und wer bin ich, Ralf Ruthardt als Autor, der ich anderen eine Wahrheit offerieren möchte? Und das war ein wesentlicher Punkt, vielleicht müssen wir, wenn man das mal jetzt nicht nur in das libertäre Lager hineinsieht, sondern wenn man das breiter fasst, anfangen überhaupt mal auf Fragestellungen zu bestehen. Allein das Bestehen, bestimmte Fragen stellen zu wollen und zu dürfen und eine anständige, also sprich eine objektive, am Wahrheitsfindungsprozess orientierte Antwort zu bekommen. Dort scheitert es ja schon in unserer Gesellschaft, weil wir merken, dass viele mediale Strömungen in den letzten Jahren dahin gekommen sind, dass sie zu nah an Politik sind, zu wenig Widerspruch üben, zu wenig hinterfragen, eine eigene Meinung haben, die sie womöglich unters Volk bringen wollen. Ich fühle mich erzogen, wenn ich die großen Medienkanäle anschaue. Und das hat nicht nur was mit öffentlich-rechtlich zu tun, den ich in seiner Grundlage, kommen wir vielleicht nochmal drauf, sehr schätze und das eigentlich eine gute Idee finde, ja. Aber ich fühle mich an keiner Stelle mehr abgeholt und so ergeht es natürlich jetzt auch dem armen Protagonisten Max Grund, dass er sich gar nicht hinstellen möchte und also er ist mit allem nicht einverstanden, er spürt es auch. Er kann es auch belegen. Aber er ist noch so weit selbst reflektiert, dass er sich eben nicht sicher ist und noch keine fundierte Meinungsäußerung platzieren will, sondern alles noch quasi komisch und seltsam findet. Ne? In diesem Stadium ist er. Und da finde ich auch, dürfen die, die es vielleicht schon viel länger sich auseinandergesetzt haben mit solchen Fragestellungen, ein Stück weit Milde walten lassen mit denen, die jetzt erst gerade anfangen oder seit der Corona-Pandemie dabei sind.
Ja, ich habe das libertäre Lager nur deswegen angesprochen, weil das hier tendenziell eher mein Zielpublikum absolut ist. Aber Sie sagen es genau richtig, es bedient eigentlich ein sehr, sehr breites Zielpublikum. Und zwar diejenigen, die nicht fest in irgendeinem Lager verhaftet sind. Ganz im Gegenteil, sondern es spricht eigentlich jedermann an. Und das ist eigentlich auch so ein Kernaspekt. Ich möchte, also eine Szene hat mir besonders gut gefallen. Ich konnte mich sofort da reinversetzen und habe mir gedacht, das hat bestimmt jeder schon mal in seinem Kopf gemacht. Und zwar die Szene, in der Max Grund davon träumt, dass er in einer Talkshow befragt wird. Die Szene hat mir relativ gut gefallen, weil ich immer das Gefühl habe, also ich gucke schon seit Ewigkeiten kein Fernsehen mehr, aber ich bin auf Twitter und da kriege ich immer diese Schnipsel mit. Und ich habe das Gefühl, dort spielen sich Szenen ab, die nur noch auf diesen Talkshow-Applaus hinführen, ne? Es ist eine Form der Moralisierung und man hat schon das Gefühl, man weiß im Vorfeld, dass man hier bitte richtig zu denken hat. Und diese Szene geben sie so wieder. So, ich konnte mich relativ gut da reinversetzen, dass Max Grund sich denkt, ich weiß das besser und ich möchte jetzt mal derjenige sein, der befragt wird. Und dann sitzt er da und dann kriegt er die Fragen gestellt und versucht genau diesem Moralisieren auszuweichen, ne? Also genau. Beschreibe ich das richtig? Das ist genau diese Art und Weise, wie sie sich das auch vorgestellt haben, dass sie sich gesagt haben, ich wünschte, ich würde einmal da sitzen und die würden mal mich fragen.
Diesen anmaßenden Gedanken habe ich tatsächlich gehabt und habe ihn teilweise immer noch. Gleichwohl hat man fast schon vor der aufkommenden Realität Angst. Und wir merken es ja auch beim Max Grund, dass er immer wieder dann zurückspringt und nochmal was frisch anfängt zu denken, ja, weil er merkt, er läuft hier in eine Falle rein. Ich habe immer so das Bild von Kinzler und Hauser, das müssen jetzt nicht viele kennen, ich als älterer Herr, es ist nun mal so, Hauser und Kinzler stand im Öffentlich-Rechtlichen dafür, der eine eher konservativ-liberal, der andere eher sozialdemokratisch verortet, ja, und die hatten, muss ich aufpassen, ich glaube, Kontraste war es, wo sie damals miteinander moderiert haben, und es war relativ befreiend, den Herrschaften, den beiden dazuzuhören, weil du wusstest, der eine hat ein gutes Argument, der andere hat ein Gegenargument. Und in diesem Diskurs konnte man sich selber orientieren und sich selber finden, frei finden, mit dem, was man dann schlussendlich als eigene Meinung hatte. Und wenn wir heute in die Talkshows reinschauen, dann ist es etwas, es schmerzt mich geradezu. Ich empfinde Schmerz. Auf der einen Seite empfinde ich Bedarf, mich informieren zu wollen, an Diskursen zu partizipieren als Zuschauer. Das habe ich Zuschauer gesagt, ich habe es bewusst gesagt. Nicht Zuschauer, sondern Zuschauer, weil ich manchmal das gerade so als höfliche Geste empfinde, wenn ich jetzt an die Öffentlich-Rechtlichen denke, dass ich nicht alles quasi ob meiner eigenen Empfindungen Schutt und Asche rede, ja, sondern noch eine freundliche Geste reiche. Ne? So, also lange Rede, kurzer Sinn. Es bereitet mir Schmerzen zuzuschauen, wie Fragen nichtssagend beantwortet werden, wie Fragen vielleicht auch einfach um zu gefallen gestellt werden, wie Scheindebatten geführt werden. Was interessiert mich jetzt aktuell, ob die FDP irgendwie ein Blatt Papier hatte, das schräg formuliert ist? Jawohl, da haben sie jetzt personelle Konsequenzen gezogen. Und man kann auch dies und jenes kritisieren und natürlich ist das eine Nachricht wert, aber ey, ich empfinde bei meinen Kunden draußen, empfinde ich Stress in der Form, dass sie Standorte wechseln, ja, lieber nach Ungarn, in die Schweiz oder sonst wo hingehen. Ich empfinde den Stress, dass man Arbeitsplätze abbaut, und in den Medien diskutieren wir jetzt Zeug, das mich als nettosteuernder Zahler überhaupt nicht abholt, ja. Also man merkt es ja auch, wenn ich jetzt da ein bisschen mit Ihnen zusammen drüber reden darf. Ich habe nicht ein Buch geschrieben aus eitler Ehre oder weil ich jetzt meinte, ich müsste irgendwas von mir geben, sondern ich empfinde als einfacher Bürger, als kleiner Unternehmer, als hast du nicht gesehen, empfinde ich einen Wahnsinnsstress, weil ich das Gefühl habe, große Teile der Medien und sehr große Teile der Politik haben eine völlig unproduktive oder gar kontraproduktive Wirksamkeit.
Ja.
Boah.
Hatten sie gerade schon den Moment, wo sie selber gemerkt haben, dass sie gegendert haben, ne?
Ja, genau. Also absolut, das mache ich übrigens manchmal wirklich gerne, weil ich es als Geste verstehe, als höfliche Geste.
Ja.
Wenn man in den Diskurs mit anderen Menschen geht, die eine völlig andere Sicht haben, ist immer gut, wenn sie geradezu interkulturell eine Handreichung haben. Also wenn ich beruflich in der arabischen Welt unterwegs bin oder in Asia, dann zählt immer eine beidseitige Geste, ein einander höflich begegnen, dem anderen seinen kulturellen Raum respektieren. Und zwischenzeitlich empfinde ich mich und vielleicht noch ein paar andere Leute außenrum zu dem, was im Allgemeinen geschieht, so kulturell völlig unterschiedlich verortet, dass ich mich geradezu genötigt fühle, da und dort in den Gesprächen eine kleine Geste zu reichen. Ja,
ja, okay, aber das geht ja irgendwie auch in beide Richtungen, oder? Also ich meine, Höflichkeit hin oder her, also ob sie zu mir unhöflich sind, ich stehe da drüber. Aber ich muss gestehen, ich lese dann immer von Bürgerinnen und Bürger. Ich lese von Moderierende. Mich stört das. Mich stört das richtig stark. Aber das sind ja Positionen, die sich nicht vereinen lassen. Sie können entweder mit Gendersternen sprechen oder immer Bürgerinnen und Bürger schreiben oder versuchen, das generische Maskulin zu vermeiden. Aber in dem Moment, wo sie das tun, bin ich ja auf der Gegenposition und sage mir so, aber ich empfinde das generische Maskulin ausschließlich als grammatikalisch korrekt. In dem Moment, also sie können es nicht beiden Punkten recht machen. So, ich erwarte die alte Form des Nicht-Genderns und des generischen Maskulins. Mit anderen Worten, sie müssen auf irgendeine Art und Weise Gefühle verletzen. So, es gibt keinen Mittelweg. Na, das ist meine Position.
Aber vielleicht können wir es so betrachten, dass wir sagen, es gibt diesen Mittelweg nicht, weil ein Kompromiss ist nicht immer das Mittel zu einer Lösung. Ja, so. Es gilt die Geste in meiner Wahrnehmung, so auch ein Stück weit im Buch. Den einen nervt es dann, der andere findet es dann irgendwie einladend. Ja?
Ja.
Aber am Ende brauchen wir nach einem Diskurs, der mit guten Argumenten zu führen ist und mit allen Widersprüchen, die sich da drin wiederfinden, brauchen wir ein Ergebnis. Ja, Und das Ergebnis muss nicht ein schwacher Kompromiss sein, sondern das Ergebnis kann sein, und da wäre ich jetzt völlig stressbefreit, ja, ich habe kein Interesse, dass Straßennamen immer komplizierter werden. Ich habe dieser Tage jemanden getroffen, das ist jetzt nochmal ein anderes Fass, hat jetzt mit der Gender nichts zu tun, der hat den Straßennamen Mohrenstraße in Berlin weder schreiben noch sprechen wollte, kann ich gar nichts damit anfangen. Wir verlassen an manchen Stellen, oder wir haben an manchen Stellen als Gesellschaft die Erwachsenenebene, nämlich die Ebene von Wirksamkeit, verlassen, ja, und bewegen uns in weiten Teilen, und da sind wir jetzt auch wieder bei dem medialen Moment, bewegen wir uns in einer manipulativen und in einer völlig infantilen Welt, die unser Überleben hier im Sinne von irgendeine Art von Wohlstanderhalt, irgendeine Art von realem Frieden nach innen und außen, das werden wir damit nicht hinbekommen.
Ja.
Und diese Diskurse finde ich übrigens, finden viel zu wenig in den sogenannten Mainstream-Medien statt. Ja, dort sind wir immer noch auf einer irgendwie woken und weichgespülten und wir wollen es allen recht machen, wir fühlen uns gut. Welle, so funktioniert das Leben nicht. Da brauchen wir uns dann auch nicht heulend über die Chinesen oder über andere Nationen äußern, die mit einer gewissen Kraft und Wirksamkeit versuchen dort für ihre eigenen Kulturkreis und für ihre Menschen dort mehr Wohlstand und Sicherheit und sonst was zu erreichen. Ne?
Da bin ich ganz bei Ihnen an sich. Und ich, deswegen führe ich auch gerne solche Gespräche, weil diese Gespräche ja sonst nicht geführt werden. Und dass man nicht mal das Ergebnis hat und sagt, so muss es dann laufen. Weil Sie sagen ja gerade so, vielleicht gibt es keinen Kompromiss. Aber Sie beantworten eben nicht die Frage, dann muss es eben so und so laufen, sondern Sie stellen nur die Frage und damit kommt man erstmal überhaupt in den Diskurs. Und das finde ich schon ganz wichtig. Wie gesagt, man muss halt darüber sprechen. Das Gendern ist ein Thema von, ich meine, in dem Buch werden 100 Themen aufgemacht, aber die gehen alle in so ein Stück weit in dieselbe Richtung. Mhm. Man wird belehrt, man wird an der Hand genommen und es wird einem gesagt, das ist richtig. Und ich mag das halt nicht. Ich mag nicht bevormundet werden. Ich möchte nicht, dass man mir sagt, das und das gilt aber als richtig und das andere sind die Schmuddelkinder.
In Max Grund, also in dem Buch, das laute Schweigen des Max Grund, hätte ich jetzt mal die Hypothese, findet sich keine Stelle, wo der Max Grund sich nicht selber wieder in Frage stellt. Also bei allem, was er quasi sich erarbeitet, an Informationen sammeln und dann sich zurechtrückt und sein Weltbild versucht, in einer bestimmten Sache zu einem bestimmten Thema zu ordnen, scheitert er schon wieder dran, weil er feststellt, jetzt habe ich hier was in der Zeitung gelesen, jetzt habe ich in einer Talkshow gehört oder sonst was. Die haben mir ja nur die halbe Wahrheit gesagt, obwohl sie die andere hätten auch wissen können. Ja, das heißt, das laute Schweigen des Max Grund ist womöglich ein erster Band von mehreren Büchern, und zwar ein Band, der sich darauf fokussiert, zu sagen, Leute, wir müssen hinterfragen und wir dürfen nicht das, was uns angeblich berichtet wird oder sonst was, als bare Münze nehmen. Wir müssen Zeit investieren, in das sich selber schlau machen und können jetzt sagen, ich hole mir jetzt eine Schlagzeile irgendwo aus einer Zeitung raus und dann wird es schon stimmen. Wir machen uns als Gesellschaft zu wenig den Kopf, empfinde ich, muss ja nicht richtig sein. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft uns zu wenig den Kopf machen, dass zu viele Leute zwei Dinge noch im Herzen haben. Nämlich zum einen die Erkenntnis, ich habe jetzt quasi in 2023 habe ich nochmal oder vielleicht auch noch in 2024 einen Bonus bekommen, da mache ich jetzt schön Urlaub davon und dann ist die Welt in Ordnung. Ja, und alles andere wird schon irgendwie werden. Diese Infantilität schadet unserem Gemeinwesen. Der gemeine Bürger hat sich gefälligst zu informieren, um am Ende bei einer demokratischen Wahl auch wissentlich und basierend auf einer gewissen Erkenntnis eine Wahlentscheidung zu treffen. Das Zweite ist, dass sich ständig gut fühlen wollen. Also Gutmenschentum. Es ist infantil, es ist naiv. Also egal aus welchem religiösen Kontext oder aus welcher Lebensanschauung ich komme, das Leben in der freien Wildbahn da draußen ist hart. Wir merken es ja auch geostrategisch. Ne, da wird rumgejammert, wo VW jetzt genau in China produziert und was dort irgendwo passiert. Das ist in Ordnung, die Fragen kann man stellen und da sind auch Antworten drauf zu finden. Aber jetzt so zu tun, als ob kein Mensch mehr im Mittelmeer ertrinken würde, oder es nur noch Staaten geben wird eines Tages, die gerecht und liebevoll mit ihren Bürgerinnen und Bürgern umgehen. Ey Leute, was soll's? Das hat's in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Es ist ein ständiger Kampf, ein ständiges Ringen um Fairness und Gerechtigkeit und der Dinge mehr. Ja, und da glaube ich schon, dass wir irgendwo auch mal dann etwas, wie soll ich sagen, einen Standpunkt haben muss und eine Ungerechtigkeit zulassen muss, weil man nicht alles aufräumen kann, ohne sich selber als Einzelner oder als Gemeinwesen völlig aufzugeben. Und ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland angefangen haben, uns quasi völlig aufzugeben. Wir haben uns angefangen, völlig sinnbefreit völlig aufzugeben. unseren wirtschaftlichen Erfolg aufzugeben, innere Sicherheit völlig aufzugeben, unsere Wirksamkeit in der Welt, einen positiven Einfluss zu nehmen, völlig aufzugeben, weil wir unglaubwürdig werden und der Dinge mehr. Habe ich zu viel Fässer auf einmal jetzt aufgemacht?
Vielleicht. Ich habe über viele verschiedene Sachen gleichzeitig nachgedacht. Also ich bin ganz bei Ihnen, was die Selbstaufgabe aufgibt. Da sind die Deutschen meiner Meinung nach Profis drin. Wir könnten jetzt darüber viel sprechen, woher das rührt und ob die Deutschen grundsätzlich einen Weltrettungskomplex haben. Das erscheint einem oft so, ne? In Sachen, ja, worin eigentlich nicht, ne? Also in Sachen Mittelmeer ertrinken haben sie gerade schon angesprochen. Und in Sachen Klimawandel sind die Deutschen auch ganz, ganz vorne dabei. Also die Deutschen wollen mit absolut allem die Welt retten und haben einen sehr hohen, eine sehr hohe Leidenstoleranz. Aber das Schlimme daran ist, dass, finde ich, dass nicht nur, dass das individuell bei den Deutschen so ist, sondern auch, mal abgesehen davon, dass sie das bis zum Ende durchziehen, das macht ja kaum jemand, kaum jemand ist so konsequent wie die Deutschen dabei, sondern noch zusätzlich dazu, dass selbst wenn sie das bis zum Ende durchziehen, dass sie dieses Ziel nicht erreichen. Und das ist auch wieder so eine Frage. Wenn wir schon Klimawandel als Beispiel annehmen, ist auch eine Frage, die Max Grund sich in dem Buch stellt. Er sagte so, selbst wenn wir diesen ganzen Gedanken bis zum Ende denken, dann können wir mit dem Heizungsgesetz uns komplett ruinieren und nichtsdestotrotz würden wir die Welt nicht retten. Und das ist ja irre. Und mit der Flüchtlingskrise ist es auch nichts anderes. Das ist so, wir können unsere Grenzen aufreißen, wir können den gesamten Nahen Osten und Afrika bei uns voll alimentieren und nichtsdestotrotz werden da mehr Leute nachkommen und wir ruinieren uns nur selber. Und das führt ja nicht zum Ziel. Und das müssen ja Leute irgendwo erkennen. Aber da sehe ich wieder den schönen Ansatz so, man spricht halt nicht mal darüber, sondern es wird nur moralisiert.
Genau. Also wir können ja zwei Beispiele rausgreifen und lassen Sie uns mal kurz mit dem, was auch Max Grund im Buch anspricht, mit dem Thema Verbrenner versus Elektromobilität sprechen. Weil für mich als einfachen Bürger ist es so simpel zu begreifen. Also wenn ich jetzt ein neues Fahrzeug an den Markt bringe und es soll Elektromobilität sein, das lassen wir uns bitte mal gedanklich die Prämisse setzen, die erneuerbaren Energien, wo sie herkommen und so weiter und so fort, das mal kurz außen vor lassen. Ja, wir hätten die Prämisse und auch das Thema Infrastruktur. Ja, also wir hätten die Prämisse, wir könnten Elektromobilität in hoher Stückzahl praktizieren. Wunderbar. Dann stellt sich doch die Frage, was passiert mit einem Neufahrzeug nach 3 Jahren, wenn es aus dem Leasing rausgeht oder wenn sich die Leute im Durchschnitt dann wieder Neues anschaffen oder sonst was? Okay, dann wird es als Gebrauchtwagen vielleicht hier nochmal verkauft in Deutschland oder wo auch immer, ja. So. Aber spätestens nach 6, 7 Jahren geht es nach Oversea. Also dann geht es nach Afrika runter, es geht nach Asia oder sonst irgendwo hin. Und jetzt haben wir dort die entsprechenden Voraussetzungen bis dahin, dass diese Fahrzeuge dort genutzt werden können. Ich lade jeden mal ein, nicht den Urlaub in Hurghada zu machen, sondern einfach mal sich in Kairo auf die Straße zu stellen, zu gucken, was da rumfährt. Ja? So. Und wenn es dort eben nicht reicht, dann lade ich ihn ein, dann soll er mal nach Ghana oder Tansania gehen und dort nicht im Nobel Hotel absteigen, sondern mal in den Slum rausgehen und gucken, was dort für Autos rumfahren und wie die Leute sich damit behelfen, Ersatzteile etc. Bedeutet, wenn ich Elektromobilität einsetze, dann habe ich Fakt 1, heute eine Orientierung an einem urbanen Raum. Das zweite ist, ich habe eine Schwäche, momentan noch, weil es nicht natürlich wächst, sondern von heute auf morgen quasi umgesetzt werden soll, habe ich eine Schwäche in der Laufzeit der Wertigkeit eines Fahrzeugs. Was passiert? Max Grund stellt 2023 die Frage und 2024 können Sie irgendwann mal quasi in jedem komischen Presseorgan lesen, oh, wir haben Probleme mit den Gebrauchtwagenpreisen, die Autos verlieren zu schnell ihren Wert etc. Um Gottes Willen, wie unklug kann man sein, dass wir die Frage heute stellt, die hätte vor 2, 3, 4, 5 Jahren schon gestellt werden müssen und daraus Erkenntnisse abzuleiten. Was stellt Max Grund vielleicht geradezu ich selbst fest? Nein, es war das Gute, das man praktizieren wollte. Man ist einem einem schönen, aber infantilen, nicht zu Ende gedachten Gedanken nachgehangen, hat ihn versucht, politisch durchzusetzen. Und die Menschen, die gewusst haben, dass es nicht funktionieren wird, bis hoch in die Positionen, wo jemand vielleicht Geschäftsführer eines Zulieferers ist oder Vorstand in einem Automobilkonzern, was haben die gemacht? Die trauen sich jetzt so langsam um die Ecke. Ansonsten wollten sie auch schick und gut sein, ihre Marke, ihren Brand, ihre Person oder sonst was nicht gefährden und haben das Spiel mitgespielt. Schauen Sie doch mal beim Daimler rein. Ist ja hier Schwabe, ne? Dieses Umfeld ist ja alles hier Mercedes-Benz Automotive geprägt. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich den Satz juristisch sauber formuliere. Da gab es genügend Stimmen, von denen ich weiß, und deren Namen ich jetzt natürlich hier nicht benennen kann, ja, die in irgendwelchen Automobilkonzernen, ich mache es jetzt ganz neutral, um Gottes Willen, ja, ihrem Vorstand erklärt haben, das wird so nicht funktionieren. Mhm. Sie haben Recht behalten und die eine oder andere strategische Entscheidung wird jetzt auch geändert in den Konzernen und der eine oder andere kommt jetzt um die Ecke und sagt, ja nein, aber so dürfen wir das natürlich nicht machen. Ja, da stelle ich mir A die Frage, nein, ich mache es noch viel besser, da würde sich Max Grund die Frage stellen, warum kommt ihr jetzt, wo ihr es davor schon hättet wissen können oder gewusst habt, und B, hallo Politik, was geschieht? Was diskutieren wir jetzt in 2024 und dann Richtung 2025 für Lösungskonzepte? Wird es ein Redesign unserer Idee geben, wie wir zukünftig unsere Automobilindustrie am Leben halten? Oder legen wir uns auf den Rücken, strecken alle Viere von uns und sagen, okay, wir geben auf?
Ja.
Und dann kommen vielleicht noch Stimmen, die sagen, ja, aber in China wird ganz viel E-Mobilität produziert. Ja, dazu nur drei Anmerkungen in der Sprache von Max Grund. Das erste ist, klar, ein Verbrenner ist komplizierter zu produzieren. Und wenn Sie sich heute einen modernen Diesel hinten ranhängen an den Auspuff, kommt in Stuttgart-Mitte womöglich hinten aus dem Auspuff saubere Luft raus, dank Bosch und anderer Systeme, als vorne reingezogen wurde. Ne? Aber das ist mal ein anderes Thema. So, also, Verbrenner ist nicht so, ist viel schwieriger zu produzieren als Elektromobilität. Könnte ja eine Motivation sein für Nationen, die in der Industrialisierung aufholen, also zunächst mal einen einfacheren Weg zu gehen. Das zweite ist, schauen Sie sich doch mal die Konstrukte da unten in China oder in Indien oder sonst wo an. Die haben ja massive Probleme in urbanen Lebensräumen, dass sie den Smog rausbringen müssen. Macht doch Immobilität absolut Sinn, hat doch kein Mensch was dagegen einzuwenden an der Stelle. Aber in den ländlichen Regionen werden sie es eben nicht finden. Da bauen sie andere Technologien. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und der dritte Punkt ist, dass wir in Deutschland es quasi nicht hinbekommen, Stromtrassen zu verlegen, wo wir sie brauchen. Ja. Sondern dann 1000 Diskussionen außenrum wieder führen und nichts realisiert bekommen. Und dann noch eine kleine Anmerkung, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so passt. Dann schaffen wir es, dass norddeutsche Bundesländer sagen, ja, jetzt müssen wir den Süden versorgen und wieso macht ihr keine Windkrafträder und dies und jenes? Man, wie bescheuert kann man sein? Also wenn ich es richtig weiß, haben Bayern und Baden-Württemberg seit vielen Jahren einen Lastenausgleich, den sie bezahlen an andere Bundesländer, weil die halt ein paar Stellen benachteiligt sind. Und ja, man da auch keiner groß rum. Wieso soll, wenn oben der Wind pfeift im Norden, der Strom nicht in den Süden kommen? Also was sind das für Diskussionen? Also was ich damit sagen möchte, und es rüscht dich auch emotional ein klein wenig ab, ja. Ich glaube, wir haben unfassbar, also in der Sprache von Max Grund, unfassbar viel unkluge Entscheidungen und unbrauchbare Diskussionen, weil wir uns der so binären Wahrheit nicht stellen wollen. Ja, manche Dinge funktionieren halt nur so, wie sie funktionieren. Ich kann nicht Physik außer Kraft setzen. Dunkelflaute mit tollen Worten begegnen hilft halt nicht. So. Also das ist so ein Themenkomplex.
Ich will daran vielleicht noch kurz anschließen. Wenn man halt die Prämisse setzt, naja, wir müssen das möglichst schnell machen, weil uns sonst die Apokalypse droht und so weiter und so fort. Da sagt Max Grund quasi wörtlich, Panik bringt Leute zum Laufen.
Ja.
Als ich den Satz gelesen habe, habe ich mir gedacht, ist das den Leuten allen so bewusst? Oder denken die nicht einfach nur, das ist die Wahrheit und deswegen muss das auch so sein? Ich denke halt, Alarm und Apokalypse-Szenarien und so weiter und so fort, die helfen halt sowieso grundsätzlich nie weiter. Angela Merkel hat das ja selber mal so formuliert. Angst ist ein schlechter Ratgeber, nicht wahr? Und trotzdem ist es halt so, dass dieses Thema wird gesetzt und alles hat sich darunter anzuschließen.
Genau. Aber das ist ja einer der zentralen Vorwürfe, die Max Grund platziert, ne? Dass er sagt, hey, da wird Panik verbreitet, ihr, die ihr sie verbreitet, entweder seid ihr intellektuell überfordert oder was auch immer oder ideologisch motiviert. Man kennt es ja auch aus Religionen, ne? Die Panik, nicht ins Himmelreich zu kommen oder sonst irgendetwas zu verbreiten, ja. Ideologien sind ja nicht ganz frei davon, von solchen Allüren. Und das Zweite ist, du Mensch, der du jetzt dieses Buch liest, überleg mal, bist du panisch getrieben von irgendetwas oder hast du drüber nachgedacht? Mhm. Und Panik verhindert Vernunft. Man kennt es, wenn man große Veranstaltungen hat, ne, dann sind die Gitter entsprechend, dass sich das nochmal zurückstaut und außenrum hast du nicht gesehen. Man kennt es aus dem militärischen Bereich, ja. Dass man versucht, Panik zu verhindern, notfalls auch mit relativ harten Maßnahmen. Das heißt, wenn einer quasi in Panik gerät, dann so habe ich es damals gelernt, das ist schon lang her, bei der Wehrpflicht, dann haut man ihm ein paar hin, ja, damit er mal kurz ein Reset bekommt und wieder frisch denken kann, etc. pp. Das ist vielleicht jetzt ein unangenehmes Beispiel, aber es soll helfen, hat es geheißen. Und ähnlich sehe ich es als Gesellschaft natürlich auch. Wir brauchen ein paar Erlebnisse und ein paar Resets, wo Menschen anfangen, wieder vernünftig zu reden und sich nicht von der Apokalypse bedrohen lassen. Das Thema, die Welt geht unter. Sorry, ich hab's. Ey. Oh. Mein Baum, mein Freund, der Baum ist tot. Also das habe ich schon erlebt. Und wir haben es hingekriegt, dass der saure Regen nivelliert wurde. FCKW haben wir hinbekommen als Weltgemeinschaft, ja, dass wir das rausnehmen. Wir kriegen als Weltgemeinschaft viele Dinge hin, aber wir in Deutschland momentan leisten, um das hinzubekommen, keinen produktiven Beitrag. Wir machen uns entweder zum Clown durch unkluge Entscheidungen und wenn man eine andere Perspektive wechselt, tun wir uns selber weh dabei, ohne dass es eine Wirksamkeit hat. Und das in vielen Feldern.
Wenn Sie schon so Beispiele, also es geht noch in viele Richtungen, wir müssen nicht unbedingt bei diesem Umweltthema bleiben, weil politisch ist das dasselbe eigentlich. Bei vielen Punkten wurde uns dann gesagt, hier wurden Maßnahmen ergriffen, die haben gewirkt, jetzt haben wir das abgeschlossen und jetzt gehen wir weiter. Und ich gehe eigentlich nicht so in dieser Annahme mit, dass ich sage, naja, das, was gemacht wurde, das hat tatsächlich was gebracht, sondern ich bin so ein Max Grund sagt, ich bin ja kein Aluhut-tragender Klimaleugner. Ich schon. Ich gehe so in die Richtung, dass ich mir sage, so, ich glaube gar nichts mehr. Also alles das, was mir auch als Maßnahme oder so gepredigt wird, ich hinterfrage selbst das, was schon als abgehakt gilt. Um vielleicht nicht zum Umweltthema überzugehen, ist ein ähnliches
Aber lieber Andreas, gestand Sie, dass ich Sie da schön unterbreche. Da, glaube ich, lohnt es sich kurz über eine Nuance zu reden. Mhm. Max Grund ist der Überzeugung, dass man nicht skurril werden muss aus berechtigten oder vielleicht auch aus unberechtigten Gründen, sondern dass der allgemeine, gemeine Bürger, wenn wir mal im Wortsinn bleiben, der Germanistik, dass der gemeine Bürger die verdammte Pflicht hat, aber wirklich alles zu hinterfragen. Und zwar so weit, wie es ihm zumutbar ist. Es gibt Menschen, die haben zwei Jobs und hast du nicht gesehen und können sich wirklich nicht um viel mehr Gesellschaftspolitisches kümmern. Dann haben wir vielleicht Nachsicht mit denen, bitte. Ja? Dann gibt's vielleicht Menschen, die dem nervlich oder intellektuell nicht gewachsen sind, dann lassen Sie uns Nachsicht mit den Leuten haben. Aber es gibt genügend Intelligente und mit ausreichend Lebenssicherheit und Gesundheit und sonst irgendwas ausgestatteten Menschen, die es sich heute aus der Sicht von Max Grund zu bequem machen und sich vor diesen Fragen wegducken. Und ich glaube sehr wohl, dass viele der Punkte, die jetzt noch vor wenigen Monaten als Corona-Leugner, keine Ahnung was oder sonst was, gebrandmarkt wurden, dass diese zu Unrecht gebrandmarkt wurden und dass diese auch aufzuarbeiten sind. Das bekommen wir aber als Gesellschaft womöglich nicht mit den Menschen hin, die quasi in der Szene, als das geschehen ist, die Protagonisten waren. Also haben wir doch die Herausforderung, uns parteipolitisch zu engagieren, egal ob es einer sich der SPD in ihrem Profil oder an der FDP, CDU oder AfD oder sonst was zugehörig fühlt. Ja, Menschen, lasst uns einbringen in die parlamentarische Demokratie, auf dass wir eine Zeit später andere Protagonisten als Mandatsträger in den Parlamenten sitzen haben. Wir behalten es ja offensichtlich aus, dass, er mag es mir nachsehen und er kennt mich ja auch nicht, ist ja alles gut, dass Menschen wie Anton Hofreiter sich, das wäre ich fast mit den 360 Grad in so eine Ironiefalle reingelaufen, aber ich lasse es, dass der sich in seiner Positionierung um 180 Grad wenden darf und damit ungeschoren vorkommt. Also wenn doch ein politischer Mandatsträger so völlig falsch gelegen ist über Jahrzehnte hinweg, dann muss er den Irrtum einräumen, zieht sich zurück, geht irgendwas anderes arbeiten und lässt andere Menschen quasi sein Mandat wahrnehmen, die eben diesem Irrtum nicht unterlegen sind. Es heißt jetzt nicht, dass sich nicht jeder irren darf, aber wir lassen quasi in Medien und in Parteien und in unseren Parlamenten jeden Irrtum zu. Wir tolerieren ihn als Gesellschaft, jeden Irrtum. Wir schicken keinen heim. Und das mutet ausgesprochen seltsam an. Meint nicht nur Max Grund, meine ich auch.
Aber ich finde nicht, dass Sie mir jetzt widersprochen haben, sondern ich wollte sagen,
ich gebe Ihnen recht.
Ich will noch darüber hinaus. Ich will noch darüber hinaus. Das ist ja, ich bin jetzt nicht so der demokratische Politikmensch. Ich sehe das viel, viel dramatischer. Ich denke nicht, die haben einen Fehler gemacht und früher sind mal Politiker mit Rückgrat deswegen zurückgetreten und heutzutage wählen wir sie dann nicht mehr aus den Parlamenten heraus. Ich denke, wir brauchen eine direkte Form der Haftbarmachung. Also die Leute, die Pandemie-Maßnahmen, die jetzt, was langsam aufgearbeitet wird, was nachweislich falsch war, die geben ihre Fehler nicht zu und um es dramatisch auszusehen, die gehören ins Gefängnis. Aber es passiert halt gar nichts. Und die sind nach wie vor im Amt. Und ich habe damit ein dramatisches Problem. Ich bin durch mit dem Gedanken, dann sollen die nicht die nächste Legislaturperiode erreichen. Ich bin mit dem Gedanken raus, warum haben die Grünen noch mehr als 2%? Aber das gilt für mich für alle. Ich sehe überhaupt gar nichts als wählbar. Ich fühle mich von überhaupt nichts abgeholt. Gut, jetzt bin ich vielleicht weit draußen, weil ich schon so weit gegangen bin, mich gleich als Anarchist zu bezeichnen. Aber so weit müsste man ja vielleicht noch nicht mal gehen. Ich denke, viele Leute fühlen sich noch in einem demokratischen Rahmen irgendwo aufgehoben, denken sich aber nichtsdestotrotz. Die AfD schwadroniert von wir versus der Altparteienblock. Ich kann zumindest den Gedanken soweit nachvollziehen, weil von links bis CSU sie machen alle die Europolitik mit, sie machen alle die Energiewende mit, sie machen alle die Flüchtlingskrise mit, sie machen alle die Corona-Maßnahmen. Söder war einer der kräftigsten davon. Und jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, dann ordne ich mich der AfD zu. Ich habe aber auch mit denen meine Probleme. Und wenn aber gar nichts mehr passt, sie sind ein paar Tage älter als ich. Vielleicht haben sie das auf eine Art und Weise, also ich meine, ich war halt einfach noch unter 18, als Gerhard Schröder regiert hat. Und diese Zeit war wahrscheinlich, vielleicht war für sie Kohl der ewige Kanzler, für mich war es Angela Merkel. Und seitdem ist halt alles auf eine Art und Weise so dramatisch schlimmer geworden, dass ich mich halt frage, kann überhaupt noch irgendetwas auf diese Art und Weise, wie wir das bisher können, lösbar sein? Also, weil ich sehe es nicht.
Also lassen Sie uns da auch nochmal uns das Max Grund bedienen und an die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nochmal die Einladung. Da ist jetzt keiner im Gespräch in Form von Ralf Ruthardt mit Andreas Tank, der jetzt irgendwie die Wahrheit da verkünden will oder sie auch noch wüsste, ja. Man habe da ein bisschen Nachsicht auch mit dem, dass jemand sucht und versucht zu finden, ja. So, also nochmal zurück zu dieser Frage, die Sie gerade gestellt haben, lieber Tank, dass mir die Frage an, wen kann ich nun überhaupt noch wählen? Also ich glaube, da sind wir zwar nicht so sehr einsam mit der Frage, wen kann ich gerade wählen und wo fühle ich mich zu Hause? Also ein Kreuz gemacht ist ja das eine, ja. Aber sich dann auch repräsentiert fühlen, ist schon ein weites Feld und das wird, da wird sehr dünne. Und da eine Anmerkung A, nämlich, dass wir momentan dort, wo politische Mandatsträger oder gar Leute, die in Regierungsverantwortung sind, nicht bei Fehlern oder gar bei Dingen, die strafbewehrt sind, quasi nehmen wir Cum-Ex oder sonst irgendetwas, damit Konsequenzen offensichtlich zu fürchten haben, das sabotiert mein Rechtsempfinden schon ziemlich, ja. So, also da habe ich mehr als nur eine Unzufriedenheit. Ja. Und der zweite Gedanke, jetzt komme ich aus der IT-Branche, ja. Selbst wenn wir über neuronale Netze, über künstliche Intelligenz oder sonst irgendetwas reden, wir haben ein in Systemen oftmals ein großes Problem, nämlich, dass Systeme anfangen zu komplex zu werden. Ich mache ein einfaches Beispiel. Stellen Sie vor, Sie haben ein Buchhaltungssystem. Und jetzt gehen Sie in neue Märkte, also sprich ins Ausland mit Ihrem Unternehmen, oder Sie holen noch andere Produkte rein, die nicht Industrie sind, sondern rein Service oder was auch immer. Und plötzlich fängt es an, dass man hier noch was reinprogrammiert, da noch was reinprogrammiert und so weiter und so fort. Und irgendwann mal wird es quasi nicht mehr beherrschbar. Sie müssten also hergehen und sagen, wunderbar, das System löse ich durch ein neues System ab. Bei großen Lösungen, ERP-Systemen, ich lasse jetzt mal die Marken weg, geschieht es, da tut mir irgendwann mal das alte weg, nach 20 Jahren, und holt sich ein neues und fängt nochmal frisch an, manchmal mit Erfolg, manchmal macht man den alten Klatsch gleich wieder rein, dann funktioniert es auch nicht, aber egal. Also These, irgendwann werden Systeme komplex. Und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, wenn wir es mal auf die gesellschaftspolitische Ebene nehmen, damit Systeme sich wieder reorganisieren können. Oder dass sie neu aufgebaut werden. Das heißt, dort, wo eine Naturkatastrophe über einen Raum, also sprich über eine geografische Fläche hereinbricht, dort werden sich die Menschen dort reorganisieren müssen. Ja, so großer Vulkanausbruch in der Vergangenheit, ja, Indonesien, Vulkanausbruch auf der Schwäbischen Alb, gab es wegen dem Schatten dann keine Kartoffeln mehr. Also sind die Leute geflohen in andere Gebiete, wo es noch Kartoffeln zu anpflanzen gab, ne? Schon ein paar Jahrhunderte her, ich weiß. Das zweite wäre eine kriegerische Auseinandersetzung, ein militärisches Desaster, Zerstörung und danach ein neuer Aufbau. Ja, das ist was, wo ich sage, das haben ja Generationen vor uns erlebt. Ist das wirklich erstrebenswert? Also mit wie viel unverschämter, selbstgefälliger Arroganz haben mächtige Menschen Völker in den Ersten Weltkrieg geführt? Also jetzt bin ich kein, ich habe nicht Geschichtswissenschaften oder sonst was studiert, aber bei dem wenigen, was ich weiß, durchs Lesen und so weiter, muss ich sagen, ist der Wahnsinn, ja? So.
Ich denke, man muss kein Historiker sein, um Krieg nicht gut zu finden.
Ja. Ich wollte es auch gar nicht so pathetisch bringen, haben Sie völlig recht, ja? So, also ich wollte mich eher rechtfertigen, das schaut das, alles, was Max Gunther ständig macht.
Alles so verstanden,
er rechtfertigt sich ja für alles, was er sagt, weil immer die Angst hat, es könnte falsch verstanden werden, ja? So, wir leben ja auch in einer Zeit, wo du ständig Panik haben musst, dass dir einer die Axt aufs Hirn haut, ja? Die verbale Axt aufs Hirn, weil du irgendwas sagst, was ihm nicht gefällt. Ne? Soziale Medien sind ja prädestiniert dafür. Und man kann ja nachher auch direkt nach diesem Podcast hier loslegen. Ne? So. Das andere ist, dass, also Punkt. Das andere wäre aber, dass eine Selbsteinsicht da ist in eine Gemeinwesen, die dazu führt, dass man sich neu justiert. Ja? Da können dann Impulse von Wirtschaftsschwäche kommen, von geostrategischen Sorgen und so weiter und so fort. Ja, und dann muss ein Gemeinwesen oder könnte ein Gemeinwesen in der Lage sein, sich selber neu zu organisieren, sich aufgrund von Erkenntnissen, von Erfahrungen neu zu positionieren. Vielleicht mehr direkte Demokratie, vielleicht mehr direkte Demokratie. Eine Neuorientierung bei der Bewertung dessen, wie wir mit Energie zukünftig umgehen wollen und so weiter und so fort. Da bin ich überzeugt, das würden wir als Gesellschaft sehr wohl hinkriegen. Wir kriegen es nur nicht hin, wenn die einen uns Religion gleich Ideologie vor Augen halten und dann auch noch die vierte Gewalt der Medien in Händen halten, indem das, was dort als Hypothese zum Ausdruck gebracht wird, dort meinungsverstärkt wird und nicht hinterfragt wird. Das heißt, meine große Sorge gilt in Richtung der Medien, weil dort eine viel zu große Nähe zwischen den großen Medienhäusern privater als auch öffentlich-rechtlicher Natur und den und dem politischen Betrieb ist. Und wenn wir da noch mal ganz kurz einen Satz noch, wenn wir da mal reinschauen, so viel Entscheidungsträger haben wir doch gar nicht in der Politik. Also im Deutschen Bundestag hängen 700 Leute, hängen rum, ist unqualifiziert, okay. 700 Leute als Parlamentarier drin, aber da haben doch nicht 700 ungrad Leute was zu melden. Da haben vielleicht 5 Leute oder 10 Leute was zu melden, dann war's das, ja? So. Also, wir haben eine sehr starke Verdichtung von Macht zu Eliten oder Pseudo-Eliten und wir haben auch eine sehr starke Macht in den Redaktionen. Wenn Sie hier im Großraum Stuttgart sich eine Zeitung holen, können Sie zu, keine Ahnung was, 60%, 70%, 80% sicher sein, dass der allgemeine Mantel, der sogenannte politische Mantel oder Mantel vorne, dass der aus einer Redaktion kommt. Kaufen alle andere zu, kann sich keiner mehr leisten. Ist doch kein Pluralismus. Ja, so. Also an der Stelle haben wir so viele Themenfelder, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen oder sollten oder aufhören müssten, wo wir uns ein Stück weit neu erfinden müssen. Und das geht nur, indem wir uns gemeinsam austauschen. Und zwar eine Stufe, bevor wir einander nicht mehr leiten können, wenn ich so sagen kann. Ja?
Ob Ihnen das bewusst ist oder nicht, Sie haben gerade eben was gesagt, was mich wahnsinnig abgeholt hat. Wenn Systeme immer größer und immer komplexer werden, da muss man auch mal hingehen, die ganzen verkleinern und sie durch ein neues ersetzen.
Ja. Ja.
Und ich habe ja gerade das Gefühl, das, was Angela Merkel ja abgemacht hat und was ein Kurs ist, der immer weitergeht, ist, wir zentralisieren uns von Deutschland auf die Europäische Union, weil wir irgendwie das Gefühl haben, nur in einem riesengroßen, komplexen Apparat könnte man noch mit den USA oder China konkurrieren, statt dass man den Kerngedanken fasst, das, was wir jetzt haben, ist schon zu groß und zu komplex und das müssten wir doch eigentlich erstmal auf eine Stufe bringen, dass wir es ersetzen und durch etwas ersetzen, was funktioniert.
Dürfte ich dazu was sagen,
lieber Andreas? Ja, klar.
Eine Differenzierung dahingehend, Man, es ist gut, einen großen geografischen oder wie auch immer zu benennenden Wirtschaftsraum zu haben oder politischen Rahmen zu haben, in dem viele Menschen zusammenkommen und einen gewissen Konsens haben. Ja, aber wir haben ihn ja.
Aber wir haben ja keinen Konsens. Moment, wir sind uns ja uneiniger als je zuvor.
Nein, dem widerspreche ich nicht. Also nochmal, es macht Sinn, einen Rahmen zu haben. Ja. Wir haben angefangen damals nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Thema Montan, die Montanindustrie, ne? Kohle, Erz und so weiter und so fort. Das war ein wahnsinns friedensstiftendes Moment, weil ob dieser Industrien ja auch ganze Kriege geführt wurden. Ja, so. Heute definieren wir den Krümmungsgrad der Gurke und ich kann es ja noch verstehen, weil aus verpackungslogistischen Gründen eine gerade Gurke besser zu verpacken ist, mehr in Karton reingeht, wie wenn die eine Krümmung hätte. Ja? Aber dann, also wir haben heute viel zu viel zentralisierte Regelung. Das zweite Gedanke, und dem darf man natürlich allem widersprechen, ist, die Geschichte lehrt uns, dass dort, wo zentralisiert wurde, in sozialistischen Systemen, es am Ende immer schief ging. Also, ja. Wir brauchen die kleinen Körper, die kleinen Gemeinwesen, die mit einer gewissen Agilität sich organisiert bekommen, wo eine Dynamik dahinter ist, wo eine Entwicklung dahinter ist. Und der Gedanke, der vielleicht auch bei Menschen wie Robert Habeck da ist, deswegen habe ich so immer die Sorge vor Sozialismus, ne? Vielleicht vorhanden ist, nämlich, ich regel das alles von Berlin aus und dann haben wir eine tolle Energiewende. Er braucht nur durch Stuttgart und der Türkheim laufen oder er braucht sich auch nur in Berlin mal durch oder er soll noch, keine Ahnung, nach Weinbüller in was gehört das, glaube ich, zu Sachsen mal durchlaufen, dann weiß er, dass seine Energiewende so nicht funktionieren wird. Er sitzt am Gebäudebestand, ganz einfach. Er müsste die Menschen faktisch enteignen. Also lange Rede, kurzer Sinn, dieses Zentralistische, wir kennen es auch aus dem Unternehmertum, geht nur bis zu einem bestimmten Grad und danach wird es kontraproduktiv. Wir sind weit darüber hinaus, so meine Hypothese, zu dem, dass irgendwas produktiv wäre, indem es Frieden stiftet, Konflikte zwischen Nationen reduziert. Wir sind an einer Stelle angekommen, wo der Beamte in Brüssel, und man kann auch sagen, der Beamte in Berlin, der seinen Job machen möchte, in seiner Verzweiflung nichts anderes weiß, weil alles mehr oder weniger Sinnstiftende getan ist, Unsinniges zu tun, weil er ja da ist. Wir können es auch runterbrechen auf ein anderes Beispiel, das das auch verdeutlicht. Es haben wir in der Regel 5 Arbeitstage und haben 40 Stunden. Zwischenzeitlich auch deutlich drunter. Ich weiß, ich bin soweit im Bilde, ja? So. Aber das wurde mal errungen. Die Frage ist, wann hört für eine Gewerkschaft der Punkt Arbeitszeit und Wochenarbeitszeit und so weiter und so fort auf und sie findet sich anderen Aufgaben zu, wenn wir bei 10 Stunden sind, wenn wir bei 20 sind, keine Ahnung was. Also, wir haben Systeme, die einen Sinn hatten und einen Sinn noch hätten, aber ob dem, wie sie sich selber verstehen oder wie dort die dort agierenden Menschen als Homo economicus, ja, ihren Job machen, wir eine völlig destruktive Geschichte reinkommen, also völlig unproduktiv, gar kontraproduktiv werden. Und jetzt nehmen wir noch ein weiteres Beispiel, was auch der Max Gunther ja aufgreift im Buch, das Beschaffungsamt der Bundeswehr. Meine Hypothese, und die ist untermauert mit Dingen, die könnte man gar nicht in dem Buch schreiben, ja, ohne dass man nachher Stress kriegen würde. Meine Hypothese ist, Sie können ein Beschaffungsamt der Bundeswehr nicht reorganisieren. Sie müssen, und da kann keiner was, also die dafür konnten, die sind weg oder die haben keinen direkten Einfluss mehr oder sonst was. Sie müssen es neu aufbauen. Ein Beschaffungsamt der Bundeswehr müssen Sie neu aufbauen. Sie müssen neue Systeme einführen. Sie müssen alle rausschmeißen, die bislang gesagt haben, wie es geht. Sie müssen es neu kreieren. Warum? Wenn Sie ein Beschaffungsamt der Bundeswehr nehmen, nehmen wir nur ein Mikrobeispiel, dann wird dort eine Software eingesetzt, wie auch immer die heißt. Die externen Berater, die diese Software dort zum Einsatz gebracht haben, weiter ausbauen, anpassen und so weiter und so fort. Was ist deren Interesse? Deren Interesse ist, hohe Anzahl von Personentagen, die sie fakturieren können und so weiter und so fort. Bedeutet, dort haben sie schon ein Beispiel. Und vielleicht ist das jetzt ungerecht formuliert, vielleicht ist es auch falsch. Aber lassen wir es mal aus juristischen Gründen als Hypothese durchgehen. Dort haben sie womöglich einen Einflussfaktor, der nicht den Erfolg will, sondern die nicht endende Cash-Cow. Und wenn sie in einem solchen System zu viele Einflussfaktoren haben, die getrieben sind von eitler Ehre, von dem personifizierten, damit kann ich jetzt mein Geld machen. Und es vielleicht alles auch noch gut meinen, bis dahin zu, dass eine bestimmte Waffengattung, keine Ahnung noch, was alles können muss. Wir haben nichts mehr, mit dem wir uns verteidigen können, aber das, was wir haben könnten, das machen wir jetzt noch kompliziert. Ja, so. Also wir haben so viele unproduktive Einflussfaktoren, die wiederum eine komplette Wirksamkeit verhindern. Und deswegen steht heute eine Bundeswehr womöglich auch, im Beschaffungsamt der Bundeswehr alleine, ja, so, aber eine Bundeswehr steht heute relativ handlungseingeschränkt da, weil die Akteure in diesem System für so viel Komplexität gesorgt haben, neben allen möglichen anderen Einflussfaktoren vielleicht noch, dass es nicht mehr zu handeln ist. Wir können jetzt über Deutsche Bahn reden, wir können über Großkonzerne reden, wir können jetzt nach VW reingucken oder sonst wo. Mit diesem Phänomen haben wir zu kämpfen. Und das geht nur, indem man zurückfällt und sagt, okay, es gilt was Neues zu schaffen. Und da sind wir womöglich wieder sehr nah beieinander. Und jetzt noch, wenn ich so gerade mich austobe, ja, man sehe es mir nach und unterbrechen Sie mich, ist alles gut. Jetzt gehen wir mal nach Indien oder gehen wir nach China. Warum haben die an bestimmten Stellen eine solch gigantische Dynamik? Weil sie nicht versuchen müssen, ein altes System, jetzt nehmen wir noch das Beispiel Elektromobilität oder sowas, in Gang, also weil sie nicht vom Verbrenner auf Elektro wechseln müssen mit all dem, was es an Komplexität mitbringt, sondern weil sie auf der grünen Wiese was Neues anfangen können. Deswegen geht's so easy. Also, die haben alle noch Probleme, ja. Und wenn wir nach China reinschauen, da will ich nicht wissen, wie viel ethnische Konflikte die noch vor der Brust haben werden, ne? So. Aber ich glaube, dass ein wesentlicher Diskussionspunkt ist, wann werden Systeme zu komplex und wann müssen sie justiert werden oder wann muss man einen Reset machen, nicht um alles anders zu tun, sondern einfach um an bestimmten Stellen neu anzufangen.
Wäre der richtige Ausdruck dafür auch einfach schlicht Flexibilität? Also wenn Sie so ein Beispiel wie Indien oder China anführen, dass Sie sagen, die werden ja mit Sicherheit schon Städte und eine grundsätzlich gegebene Infrastruktur haben, aber sie können auf ein anderes Gebiet, auf einen anderen Markt, auf einen vielleicht nur anderen geografischen Ort ausweichen und dort neu anfangen. Und das ist in Deutschland eben nicht möglich.
Das ist absolut mit Sicherheit ein Punkt. Jetzt, wenn wir zum Beispiel bei uns reinschauen, da wird ja immer über Bürokratieabbau gesprochen. Und dann stellt man fest, wenn man das machen möchte, wunderbar, wenn ich jetzt diese Regelung abbaue, also diese Regelung aus dem Betrieb nehme.
Ich denke, die Bürokratie ist genau die Cash-Cow, die Sie eben angesprochen haben. Ne? Da werden von der Politik die Leute eingesetzt. Und wie hat man das in der Sowjetunion so schön immer gesagt? Das Erste, womit man sich als ein neu geschaffenes Ministerium beschäftigt, das ist, sich selber Arbeit zu beschaffen. Einfach dafür zu sorgen, dass man nicht überflüssig ist.
Die Existenzberechtigung.
Genau.
Ja. Also wir können es auch ob der Zeit wegen an einer Stelle noch ein bisschen abkürzen, ohne dass wir jetzt deswegen einen sehnsüchtigen Blick womöglich auch undifferenziert nach Argentinien richten oder sowas, ja? So. Aber wenn Sie mal hergehen wollen und über Bürokratieabbau nachdenken in Deutschland, dann wäre einfach, werfen Sie 20.000 Leute raus. Also noch ein mächtiges Beispiel. Wir hatten mal ein Bundesministerium für Postwesen. Post und Telekommunikation, Herr Schwarz-Schilling und wie sie alle hießen, waren da im Ministerium. Sehr, wirklich tolle Leute. So. Und heute haben wir die Telekom, die Deutsche Telekom und die Deutsche Post jeweils privatisiert. In diesem Schritt der Privatisierung, ist okay. Also auch das kann man kritisch sehen. Okay, aber ich will auf einen bestimmten Punkt raus. In dem Schritt der Privatisierung wurden zehntausende Menschen in eine Vivendo, also lassen wir Namen auch weg, damit da sich keiner angegriffen. Also wurden zigtausende von Menschen aus der eigentlichen Organisation rausgenommen, mit vollem Gehalt irgendwo zwischengeparkt und gesagt, ihr braucht nicht mehr zur Arbeit kommen. Das war ein Beispiel dafür, ein mächtiges Beispiel dafür, für eine, und jetzt hat man die Nachsicht, wie ich das so glorifiziere, für eine wirklich mächtige, gelungene Transformation. So ein Riesending mit allen Nachteilen und Schwächen und sonst was, aber das macht man das Beispiel nicht kaputt, schon am ersten Gedanken, ja? Dort hat es die Bundesrepublik Deutschland geschafft, aus einem Ministerium zwei privat geführte, mehr oder weniger privat geführte Unternehmen zu machen und hat diese Transmission fokussiert auf Post und Telekom gut hingekriegt. Ich sag nicht sehr gut, aber gut hingekriegt. Deutsche Bahn lassen wir mal außen vor kurz, ja? So, also wir würden als Gesellschaft in unserem demokratischen Gemeinwesen sehr wohl solche mächtige Dinge hinkriegen, wenn wir politische Leute hätten, die intellektuell dem gewachsen sind. Und deswegen ist eben nicht Aufgabe, dass in den Parlamenten sich der Querschnitt der Bürgerinnen und Bürger wiederfindet, sondern können Top-Leute rein. Das Zweite ist, wir würden es als Gemeinwesen sehr wohl hinkriegen, nicht nur mit Top-Leuten in der Politik, sondern auch, wenn wir aus unserer Lethargie oder Gemütlichkeit herauskommen. Also wir sind schon wohlstandsdekadent geworden. Da mag ich jetzt wirklich, ich habe es damals kritisiert, aber bei dem Guido Westerwelle habe ich wirklich mehrfach Abbitte geleistet. Dieser Aspekt hatte der Mann wirklich recht, dass wir, ob es jetzt spätrömische Dekadenz ist oder irgendwas anderes, ist egal. Aber wir haben zu wenig Disziplin, Kampf, sich auf Risiken einlassen. Auch wieder nicht für jedermann allgemein jetzt formuliert, aber in der Tendenz als Gesellschaft, ich will jetzt weder Bundesjugendspiel noch sonst was zu Rate ziehen, es ist so viel im Argen und muss geändert werden, es wird sich in jedem Fall ändern. Weil so wie wir jetzt gerade unterwegs sind, wird sich der Wohlstandserhalt auch für die, die heute in beamteten Verhältnissen sind, nicht erhalten lassen. Da haben wir zu wenig Netto-Steuerzahler. Und damit hätten wir schon wieder das nächste Thema.
Wenn Sie schon beim Thema Steuern sind, da bin ich sowieso immer dabei. Also hol Sie gerne aus.
Also das Interessante ist doch, um vielleicht eine Kurve zu fliegen jetzt gedanklich, das Interessante ist doch, lieber Andreas Tank, obwohl Max Grund und ich als Autor, der Max Grund, in dem wir dort als Protagonist zu Wort kommt, sich völlig natürlich, sich sehr anders formuliert, als dass sie es tun jetzt gerade, ja, in ihrem Kontext, dort so viel Schnittmenge sich dahinter verbirgt, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriegen wir eine Gesellschaft dorthin, wo sie reflektiert, wo sie denkt, wo sie zur neuen Kraft kommt, weil sie eine Veränderung möchte. Und da glaube ich, haben Sie, haben Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, haben meine Wenigkeit, sind wir wirklich eifrig dabei, einen Beitrag zu leisten, einen konstruktiven.
Also ich sag mal so, ich bin ein sehr, sehr lösungsorientierter Mensch und Ihr Buch Max Grund liefert keine Lösungen, sondern er stellt offene Fragen. Ja. Und das ist eben der Punkt, weswegen das Buch einen an sehr, sehr vielen Stellen mit Fragen und nicht mit Antworten zurücklässt. Das wirkt ein Stück weit unbefriedigend, das ist ja aber auch etwas, was man braucht. Und ich bin halt jemand, ich mag es in meinem Kopf überhaupt nicht, offene Widersprüche zu haben, womit mich das Buch aber zurücklässt. Deswegen, es triggert in dem Sinne, aber das ist ja auch notwendig und genau damit liefert es ja den Lesereiz. Aber ich bin halt jemand, ich denke gerne Dinge bis komplett zu Ende und wenn ich in meinem Kopf auf einen Widerspruch stoße, dann muss ich den auflösen, sonst kann ich nicht schlafen. Und in dem Sinne ist vielleicht das Buch für mich ein bisschen unbefriedigend, aber ich bin ja auch speziell. Das ist ja auch nicht, da ist ja jeder Mensch anders und ich finde, offene Fragen zu haben, ist ja auch wichtig. Man kann genauso gut das Buch durchlesen und sich dann seine eigenen Gedanken machen und die daraufhin bis zum Ende denken.
Also das zum einen und zum anderen glaube ich schon, dass wir in einen Zustand kommen müssen als Gesellschaft, wo die Mehrheit von uns schlechte Nächte hat. Weil so viel offene Fragen da sind, dass wir nicht in den Schlaf finden. Also man mag das jetzt ein bisschen pathetisch sehen, aber ich glaube, dass zu viele Leute nachts noch zu gut schlafen. Mich ärgert das auch.
Ja, vielleicht. Vielleicht. Was denken, wenn Sie gerade die, ich denke, die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in die Leute, die auf dieser überregulierten, vielleicht bürokratischen Ebene. Ich denke, es teilt sich ein Stück weit einfach zwischen Netto-Steuerzahler und denjenigen, die auf Kosten aller anderen leben. Und sagen wir mal, ich denke, eher Linksorientierte schimpfen eher über die Selbstständigen oder über die Unternehmer. Und viele Selbstständige und Unternehmer, die arbeiten so unfassbar viel länger als ihre eigenen Angestellten. Die haben keine, was sagten sie eben, 38-Stunden-Woche? Die haben eine 70-Stunden-Woche, die haben eine 80-Stunden-Woche und die sorgen dafür, dass ihr Unternehmen rund läuft, weil die anders gar nicht können, weil die sonst gar nicht über die Runden kommen. Und wenn diese Leute weiter weggehen, dann ist dieser bürokratische Apparat hier nicht mehr aufrecht zu erhalten. Und nur suche ich immer nach einer Art Kipppunkt, ab wann ist es vorbei, aber wir wissen alle, dass sich das sehr, sehr lange ziehen lassen kann.
Aber ja, wobei, da hätte ich eine Hypothese dazu, die müssen jetzt standhalten, ja. Aber die kommt vielleicht daraus, wenn ich sage, ich liebe Menschen, dann klingt es jetzt wieder aus einer Mischung arrogant, selbstgefällig oder sonst was, ja. Also das meine ich nicht in diesem Sinne, aber ich bin überzeugt davon, dass ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sehr wohl eine Veränderungsbereitschaft haben und sehr wohl zwei Dinge nicht wollen. Sie wollen weder eine militärische Auseinandersetzung mit anderen Nationen, noch wollen sie nennenswert von ihrem Wohlstand abrücken. Ja? Weil sie auch wissen, da muss man mal mit den Leuten in neuen Bundesländern reden, die kennen das, da predigen Leute Wohlstandsverzicht, tun es aber selber nicht, sondern schaffen sich wiederum ihre Oasen. Ne? So, also ja, wollen wir natürlich vertiefen. So, ich glaube, dass eines sehr schnell geht. Wir werden in den nächsten 2-3 Jahren so viel Arbeitsplätze verlieren und diese Rede von wir hätten zu wenig Fachkräfte oder Ähnliches, das trifft mit Sicherheit auf Handwerker oder Ähnliches zu. Ja, aber das trifft auch viele bürokratische Jobs also in öffentlichen Verwaltungen überhaupt nicht zu. Da ließe sich eine ganze Menge automatisieren. Bloß die, die dann die Projekte machen sollten, die wollen es natürlich nur bedingt oder gar nicht, weil sie damit ihre eigene Existenzberechtigung wieder aufgeben, ne? Also sind wir wieder bei dem Feld von vor. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden so viel Netto-Steuerzahlende in Deutschland in den nächsten 2-3 Jahren verlieren, dass auch dem nachdenkensbereiten Letzten auffallen wird, dass etwas nicht mehr funktioniert. Und das ist dann auch wieder eine Chance zur Veränderung.
Im Prinzip wäre das ein wunderbares Schlusswort gewesen, aber ich möchte noch auf einen Punkt raus. Und zwar hatten Sie eben angesprochen, dass Sie im Feld der künstlichen Intelligenz gearbeitet haben. Und da hätte ich doch zumindest gern noch einen, also ich möchte das Gespräch nicht beenden, um ohne kurz darauf noch zu kommen, weil das vermutlich ein wahnsinnig großes, spannendes, zukunftsträchtiges Feld ist. Und ich bin da so wenig drin. Haben wir in Deutschland überhaupt KI-Firmen, die rauskommen oder sowas? Ich kenne da irgendwie 3 oder 4. Die meisten Leute kennen sicherlich ChatGPT, irgendwie Gemini und wahrscheinlich noch Grok, die KI von Twitter. Und ansonsten bin ich da gar nicht so viel drin. Aber sind wir da überhaupt in Deutschland konkurrenzfähig? Haben wir überhaupt die politische Grundlage dazu, um hier sowas aufzubauen? Oder wie läuft das in der KI-Branche im Augenblick in Deutschland?
In Anlehnung an Max Grund halte ich jetzt 4 Minuten Monolog. Ja,
ja, bitte.
Also erstens, die KI, die haben wir schon 1998 und sonst was auf den Weg gebracht. Ja, hieß damals nicht ChatGPT und es waren andere Geschäftsprozesse, die wir damit automatisiert haben. Und ab den 2002er aufwärts haben wir selbstverständlich auch über neuronale Netze und Ähnliches mit denen gearbeitet. Nur unsere Rechnerleister waren nicht so. Also KI ist ein weites Feld, als mancher Journalist ist vielleicht dann auch tatsächlich für sich selber realisiert. Das Zweite ist, wir haben die Airbus-Aufgabe vor uns.
Die was für eine Aufgabe?
Die Airbus. Also, aha. Wie, also früher gab es Boeing.
Ach so, Airbus.
Okay, jetzt Airbus. Entschuldigung, der Schwabe redet so undeutlich.
Alles gut.
Ja, so. Also wir brauchen zu amerikanischer Dominanz, was jetzt Social Media anbelangt und was KI anbelangt, brauchen wir eine europäische Antwort. Und dort macht jetzt wieder der Rahmen eines geeinten Europas, einer EU Sinn, ja, und ist ein Segen, weil man dann die Performance hat, dass sich bestimmte Länder zusammentun, Geld reinwerfen, Know-how reinwerfen und was Eigenes aufbauen. Also wir brauchen dort eine Emanzipation, meine persönliche Ansicht.
Ja, aber warum brauchen wir dafür eine EU? Warum können die Länder nicht ohne eine übergeordneten Supranationalstaat miteinander arbeiten? Das verstehe ich nicht.
Können Sie auch, also, diskutierbar, völlig in Ordnung, auf den Punkt wollte ich nicht raus. Okay, es wollte der Max Grund, der Ralf Ruther, der EU endlich mal einen Stein in den Garten schmeißen, damit sie eine Aufgabe hätte, um die sie sich kümmern könnte. Ihr Einwand ist völlig berechtigt. Das könnte auch eine lose Staatengemeinschaft zu dem Ergebnis kommen, das machen zu wollen. Sie brauchen trotzdem einen gewissen gesetzlichen Rahmen der Nutzung etc. pp. Das braucht dann wieder Institutionen, ja, oder wenigstens den Konsens, dass die einzelnen Nationalstaaten das dann gemeinsam so umsetzen. Alles in Ordnung. Sie brauchen am Ende natürlich immer einen gewissen Wirtschaftsraum, wo das wirkt. So. Wir haben ausreichend KI-Know-how in Deutschland, ja. Wir haben ausreichend KI-Know-how in Europa. Die Frage ist, was wollen wir denn erreichen? So. Und wenn wir natürlich unfähig sind, als Beispiel, solche Technologien produktiv einzusetzen, nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in den Behörden, ja, die ja so massiv, also, lassen Sie mich ein triviales Beispiel machen. Wir haben kein Lehrerproblem in Deutschland. Oder anders formuliert, wir hätten keins. Im Geschichtsunterricht muss ich einem Siebtklässler nicht den Lehrer vor die Nase setzen, sondern ich kann mit einer Quote von 60% ihm den Inhalt durch intelligente KI-basierte Systeme vermitteln. Weil das Wissen bedarf nicht immer der Interpretation und der Lehrer hat dann die restlichen 40% oder 30% Zeit. Schwuppdiwupp haben wir einen ganz anderen Kontext. Oder nehmen wir das Thema, haben wir zu wenig Leute in den Migrationsbehörden? Auch ein sehr weites Feld, ja, aber wenn Sie nach Stuttgart gehen, wie die überlastet sind. Aber warum setzen wir nicht intelligente Softwarelösungen ein, die das, und vielleicht müssen wir vielleicht noch zwei Verordnungen anpassen und ein halbes Gesetz anpassen, ein bisschen, ja. Dann haben wir das Ding weitgehend automatisiert und die Leute können ganz anderen, viel produktiveren Job machen. Wir brauchen auch nur noch die Hälfte davon. Also KI bietet uns Lösungen, wie es uns ein Navigationssystem, unfassbar, das heute wegzudenken, ja, vor zwei, drei Jahrzehnten gebracht hat. Also ich kenne es noch, mit der Karte durch München fahren zu müssen. Meine Kinder kennen es nicht mehr. Ja, so what? Da ging der eine pleite, der meinetwegen die gedruckten Karten damals noch produziert hat oder musste sich ein neues Geschäftsfeld suchen. Und mit wahnsinns viel Produktivität und keine Ahnung was, kriege ich heute gesagt, hey, fahr hier rum, weil dort hat Stau oder keine Ahnung was. Ja, so. Also die KI ist nichts, wofür wir Angst haben müssen. Aber wir müssen es begreifen und wir müssen in die Nutzbarmachung kommen. Wir diskutieren über die Gefahren von KI. Ist ja in Ordnung. Aber wieso diskutieren wir nicht die Nutzbarmachung und tun es endlich? Es würde unserem Gemeinwesen wahnsinnig viel bringen.
Ja, vielleicht ist es nicht gewollt, Leute aus Behörden zu ersetzen, weil sie dort eben, naja, reingesetzt wurden. Ne?
Aber das ist ja die Frage, was Sie, was meine Wenigkeit, was die Zuschauerinnen und Zuschauer und was, keine Ahnung, was so viele Millionen andere Wahlberechtigte wollen, ja. Und deswegen auch anfangs wieder mein Appell, die richtige Frage zu stellen und dann selber politisch auch ein Stück weit aktiv zu werden. Weil wenn ich schon nicht weiß, was ich wählen soll, dann muss ich mir vielleicht meine Alternative auch schaffen. Und das Wort Alternative will ich jetzt nicht als Alternative verstanden wissen. Ne? Nein, das Wort Alternative will ich als Alternative verstanden wissen. Ja?
Als eine wahre Alternative.
Als eine wahre Alternative.
Als eine Scheinalternative. Ja, okay. Ja, genau. Dann lassen Sie mich zu meiner Abschlussfrage kommen und zwar sagen Sie mir mal, und jetzt erwarte ich im Gegensatz zu Max Grund ein wenig eine tatsächliche Antwort, aber das muss ja nur aus Ihrer eigenen Perspektive sein. Wenn Sie mir so aus einem Bauchgefühl heraus sagen können, was würden Sie sagen, wie die Zukunft, sagen wir mal, die nächsten 5 bis 10 Jahre ungefähr aussehen. Was würden Sie sich ausrechnen? Was ist das Best-Case-Szenario? Was ist das Worst-Case-Szenario? Was Sie sich so vorstellen? Sie haben keine Glaskugel, das ist schon klar. Einfach nur, was würden Sie sich wünschen oder was befürchten Sie am allerschlimmsten?
Okay, die Glaskugel als Gag haben Sie mal schon weggenommen, lieber Herr Tank. Sagen wir so, wenn wir es in den nächsten 5 Jahren nicht schaffen, dass wir in Deutschland eine Reorganisation unserer Wirtschaft zulassen, dass wir vom reinen Gutmenschentum zu Vernunft wechseln, also wo Argument und Erfahrung zählen, und wir die Nerven haben, dass nicht alles vollkommen ist aus der Sicht des Einzelnen. Ja, also wir müssen die Unschärfen zulassen, nur so kriegen wir nicht den Namen rein. Also wenn wir uns da nicht neu positionieren und von dem, was wir gerade so an Themen haben, zu den produktiven Themen wechseln, die wirklich dafür sorgen, dass das Essen auf den Tisch kommt, dass wir einen inneren Frieden haben, dass wir nach außen hin verteidigungsfähig sind. Ich sage bewusst nicht kriegstüchtig, sondern verteidigungsfähig, ja. Mhm. Dass wir wirtschaftlich wieder einen Durchmarsch machen, Innovationskraft etc. Dann wird es ganz einfach sein. Dann werden auch die Leute, die heute in beamteten Verhältnissen haben, in 10 Jahren ihre Pension nicht mehr bezahlt bekommen. Ja? Also wir können es uns heute raussuchen, so meine wirklich entspannte, freundliche, aber durchaus fundierte Prognose, wenn wir es in den nächsten 5 Jahren nicht hinkriegen, den Karren rumzureißen, dann gilt das, was ich in meinem persönlichen Umfeld seit vielen Jahren jungen Menschen predige. Du musst Englisch können und du musst einen Beruf haben, den man auf der ganzen Welt brauchen kann. Und das kann da jeder zwischen den Zeilen lesen.
Herr Rudert, vielen Dank für das Gespräch und an alle Zuschauer nochmal das laute Schweigen des Max Grund. Ein Mann, der sich laut Fragen stellt über alle möglichen Themen in unserer Gesellschaft. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich habe zu danken. Schön war's.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.